das Lied, das wir zu Anfang gesungen haben. Und wir haben dann auch einige Worte gehört über die Übersetzerin dieses Liedes. Das ist ein Lied, das wir häufig in unserer Gemeinde singen, natürlich meistens bei Trauerfeiern oder wenn wir hier von Menschen berichten, die nach Hause gegangen sind, die heimgegangen sind, dann singen wir gerne dieses Lied. Wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Das hat mehrere Gründe, dass wir dieses Lied singen. Der eine Grund ist, dass es heute so wenig Lieder über den Himmel gibt. Es gibt fast keine modernen Lieder über den Himmel. Und wenn wir gerade so schwungvolle Lieder gesungen haben, dass bald der König erscheint in Herrlichkeit, dann ist das eigentlich auch ein altes Lied und kein neues. Es ist bloß relativ neu nach Deutschland gekommen und in unsere Sprache übersetzt worden. Es ist merkwürdig, dass immer weniger Leute über den Himmel Lieder dichten. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir einen starken Diesseitsglauben haben. Ich kann mich daran erinnern, dass als ich noch als Evangelist unterwegs war, mir immer wieder auch gesagt wurde, predige nicht so viel über das Leben jenseits der Todeslinie, sondern erzähle den Leuten, dass es auch ein Leben vor dem Tod gibt. Das ist natürlich wichtig. Ein Leben mit Jesus ist auch spannend vor dem Tod. Aber es ist erst recht spannend nach dem Tod. In der Herrlichkeit. Wenn es kein Leid mehr geben wird, kein Geschrei, wenn der Tod besiegt ist, endgültig der letzte Feind, so sagt die Heilige Schrift. Und das fasziniert mich an diesem Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, dass dort über den Himmel berichtet wird. Über die Herrlichkeit, die wir bei Jesus finden. Søren Kierkegaard, ein dänischer Theologe, der in diesem Jahr würde er noch leben, seinen 200. Geburtstag gefeiert hätte, der hat auf seinen Grabstein folgenden Satz eingravieren lassen. Da heißt es, bald ist es gewonnen, dann ist der ganze Streit, also alles, was hier so auf der Erde passiert, ja, in nichts zerronnen. Dann werde ich mich laben an Lebensbächen und ewig, ewig mit Jesus sprechen. Also wer noch einen Text sucht für seinen Grabstein, ist ein wunderbarer Text. Mich ärgert das immer, wenn auf Grabsteinen von letzter Ruhestätte die Rede ist, das sind alles Grabsteine, die viel Geld kosten, aber nichts aussagen. Einige schreiben noch sämtliche Titel auf den Grabstein, die sie im Leben erworben haben, aber es steht nichts von der Hoffnung, die wir in Christus haben. Dann werde ich ewig, ewig mit Jesus sprechen, steht bei Søren Kierkegaard auf dem Grabstein. Vielleicht ist es interessant, wie dieses Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein entstanden ist. Es stammt ja von Charles Gabriel, so hieß er, ein Mann, der Mitte des 19. Jahrhunderts in Amerika geboren wurde, in Wisconsin, und in einem musikalischen Elternhaus groß wurde. Sein Vater betrieb dort eine Gesangsschule und er musste schon als kleiner Junge, obwohl er es nie eigentlich irgendwie gelernt hatte, auf dem Harmonium die Chorgesänge zu Hause begleiten. Und er war, und das stellte sich auch schon früh heraus, ein begnadeter Dichter. Es kam häufiger vor, dass der Pastor ihm am Montag sagte, du, ich brauche am Sonntag für den Gottesdienst ein ganz spezielles Lied, das zu meiner Predigt passt. Und dann erzählte der Pastor diesem jungen Charles Gabriel das Thema seiner Predigt und gewisse Unterpunkte. Und dann dauerte es 3-4 Tage und dann hatte Gabriel nicht nur das Lied getextet, sondern auch mit einer Melodie versehen. Und am Sonntag wurde es in der Gemeinde gesungen. Über 7000 Lieder hat dieser Mann in seinem Leben gedichtet. Und unter diesen 7000 Liedern auch das Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein. That will be glory to me. So heißt der englische Titel. Das wird Herrlichkeit für mich sein. Und wie es zu diesem Lied gekommen ist, ist eigentlich eine ganz nette Geschichte. eines Tages vergeben will, er war schon so, war um 1900, war Mitte 40, in einem Methodistengottesdienst und hörte dort einen in Ehren erfauten Pastor predigen. Ein sehr bekannter Pastor damals, er hieß mit Vornamen Ed. Ed Hart. Und dieser Pastor war ein Original. In jeder Predigt, die er hielt, predigte er über den Himmel. Und wenn er sich dann so reinsteigerte in dieses Thema, dann sagte er zwischendurch immer wieder, Glory, Glory, Glory. Herrlichkeit, Herrlichkeit, Herrlichkeit. Und wenn er betete nach der Predigt, dann schloss er seine Gebete immer mit dem Satz, That will be glory to me. Das wird Herrlichkeit für mich sein. Und wie das so ist, so in den Gemeinden hin und her, man hat schnell seinen Spitznamen weg. Und so bekam er auch einen Spitznamen, nämlich, er hieß Old Glory Face, dieser Pastor. Old Glory Face. Nicht nur, weil er immer betete, that will be glory to me, sondern weil man den Eindruck hatte, auf seinem Gesicht lag so ein Anschein, so ein Anflug von Herrlichkeit. Vielleicht so ähnlich wie bei Mose, als er vom Berg herunterkam. Old Glory Face. Und eine Predigt von diesem Old Glory Face hat Gabriel sehr stark bewegt. Eben auch dieser Satz, that will be glory to me. Und er ist beschäftigt, ein Verlag, und plötzlich fällt ihm dazu eine Melodie ein und ein Text. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, that will be glory, glory to me. Der Refrain. Eines Tages kommt ein Verleger bei ihm vorbei und sagt, du hast ein neues Lied irgendwie auf Lager. Ja, sagt er, ich habe hier eins gemacht. Der Verleger guckt sich das Lied an und sagt, naja, brauche dringend gerade eins, aber gefällt mir eigentlich nicht. Aber er druckt es dann und hat den Eindruck, das wird kein Erfolg, kein frommer Schlager, dieser fromme Verleger. Dann läuft der Verleger eines Tages durch eine Stadt in Amerika und hört eine Sonntagsschule, in Amerika Sonntagsschule, ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, eine ganze Sonntagsschule lauthals dieses Lied singt. That will be glory, glory to me. Eine Woche später ist er auf einem Bahnhof, um mit dem Zug wegzufahren, und da sieht er plötzlich so eine Art Flashmob, ganz damals schon, wie Studenten sich auf alle Himmelsrichtungen dort am Bahnhof trafen, und was machen sie miteinander? Sie sangen das Lied, That will be glory, glory to me. Ein Erweckungsprediger aus Amerika nahm dieses Lied mit nach Australien, und es wurde in Australien zu dem frommen Lied. Überall hat man es gesungen. Und irgendwann, 1905, kam es dann auch nach Deutschland und Hedwig von Reda hat es dann übersetzt in die deutsche Sprache. Inzwischen gibt es dieses Lied in Französisch, auf Japanisch, in Chinesisch. Also weltweit wird gesungen, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht. Das ist beeindruckender an diesem Lied. Sicherlich nicht die schlichte und einfache Melodie. Einmal ist beeindruckend, dass dieses Lied ganz tief in der Heiligen Schrift gewurzelt ist, in der Bibel. Ich lese nur vier kurze Bibelworte an dieser Stelle, wo, wenn man genau hinhört, das Thema dieses Liedes vorkommt. Einmal Römer 8, Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Das wird allein Herrlichkeit sein. Dann Kolosser 3, Vers 4. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. 1. Petrus 5, Vers 4. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, damit ist Jesus gemeint, wenn der Erzhirte erscheinen wird, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Meine Lieben,
Wir sind schon Gottes Kinder, jetzt und ihr, meint Johannes. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir einmal sein werden in Zukunft. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir Jesus gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, so wie er ist. Drei wichtige Dinge, was dieses Lied angeht, für mich wichtige Dinge. Das erste, in diesem Lied spiegelt sich eine tiefe Heilsgewissheit. Und die vermisse ich bei vielen Christen. Ich kenne viele Christen, die laufen durchs Leben und haben keine feste Gewissheit in ihrem Herzen, ob sie errettet sind, also in die Herrlichkeit kommen, zu Jesus kommen oder nicht. Es gibt Christen, die haben den Eindruck, das entscheidet sich erst nach meinem Tod. Und das entscheidet sich erst beim jüngsten Gericht. Das widerspricht der Heiligen Schrift. Der Liederdichter hier ist sich völlig klar darüber, dass wenn diese Zeit hier auf der Erde zu Ende ist, er in der Herrlichkeit bei Jesus sein wird. Das ist für ihn völlig klar, ohne Frage. Er sagt nicht, vielleicht werde ich dann im Anschluss an die Not hier auf der Erde im Himmel sein. Oder eventuell, wenn ich im Gericht bestehe. Sondern er sagt, das ist so. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, werde ich in die goldenen Gassen einziehen und werde Jesus sehen. Hast du diese Heilsgewissheit in deinem Herzen? Jesus selber sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, sagt er. Also nicht vielleicht oder eventuell. Oder wenn du im Gericht bestehst. Die Bibel sagt, dass wer an Jesus glaubt, schon gerichtet ist. Er hat sein Gericht schon bekommen. Am Kreuz von Golgatha starb Jesus für meine Schuld und für meine Sünde. Dort bin ich gerichtet worden. Und wer an Jesus glaubt, der hat das Gericht hinter sich und vor sich die Herrlichkeit. Der kann also mit einer tiefen Gewissheit im Herzen sagen, ich werde ihn sehen. Und das Schauen meines Heilands allein wird Grund meiner Freude und Anbetung sein. Hast du diese Heilsgewissheit in deinem Herzen? Das ist etwas ganz Wichtiges, gerade wenn es um deine Sterbestunde irgendwann einmal geht, dass du in deinem Herzen weißt, ich bin gerettet. Ich bin erlöst. Ich gehöre dazu. Wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Der weiß, meine Ewigkeit und meine Zukunft jenseits der Todeslinie ist nicht abhängig von meinen Leistungen und meinen Verdiensten. Sondern sie ist alleine abhängig von der Leistung und von dem Verdienst, das Jesus Christus am Kreuz von Golgatha erworben hat. Und das kann nicht rückgängig gemacht werden. Das hat er getan und gilt ein für alle Mal. Und ich lade dich ein, diese Gewissheit in dein Herz zu lassen. Und nicht so Fragen wie ein Fragezeichen an dieser Stelle durchs Leben zu laufen, sondern zu wissen, ich bin gerettet. Und was immer aufkommt, weder Tod noch Teufel, sagt der Apostel Paulus in Römer 8, können mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Punkt. Amen. Heilst du sein. Das fasziniert mich an diesem Lied. Und ich spreche ja ganz persönlich, er spricht ja da keine Dogmen aus, keine Lehrsätze, sagt, das ist so und das steht im Glaubensbekenntnis, sondern er spricht ganz persönlich von sich, denn ich nach dem Leid und den Schmerzen hier auf der Erde in die goldenen Gassen einziehen wird. Es gibt ja Augenblicke, gerade wo es um den Glauben geht, wo das Ich gefragt ist. Das ist ja schon mal beim apostolischen Glaubensbekenntnis aufgefallen, dass wir immer in Taufgottesdiensten sprechen. In anderen Kirchen wird es jeden Sonntag gesprochen. Wie beginnt dieses Glaubensbekenntnis? Ich glaube an Gott. Nicht dir glaubt oder die Kirche glaubt. Glaube an Gott, den allmächtigen Vater. Psalm 23, auch so ein Glaubensbekenntnis aus dem Alten Testament. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er ist nicht nur der Hirte schlechthin, der Hirte Israels, der Hirte der Kirche, der Gemeinde Jesu, sondern er ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, führt mich zum frischen Wasser. Da hat einer verstanden, dass das, was Gott tut, nicht nur etwas Allgemeines ist, über die Köpfe der Menschen hinweg, sondern mir ganz persönlich gilt. Das Zweite, was mich an diesem Lied beeindruckt, ist, dass dieses Lied inspiriert ist von den wunderbaren Bildern, in denen die Heilige Schrift vom Himmel erzählt. Es gibt ja einfach nicht, dass die Heilige Schrift uns im Unklaren lässt, wie es denn im Himmel aussieht. Es gibt manche Christen, die sagen, ja, ist ja noch keiner zurückgekommen. Weiß man so genau nicht. Oder die eher so eine nebulöse Vorstellung haben von der Herrlichkeit bei Gott. Dabei erzählt Jesus am laufenden Band über den Himmel. Natürlich redet er über den Himmel in Bildern, weil das, was kein menschliches Auge gesehen hat und kein menschliches Ohr gehört hat, dafür fehlen einem ja auch die Worte. Ja, da gerät man in Sprachnot. Wenn unsere Urgroßeltern heute auferstehen würden und die würden uns vor Fernsehapparaten sitzen sehen oder in Flugzeuge steigen, die hätten dann für diese Geräte keine Namen. Und sie würden immer in Bildern dann sprechen. Das ist wie ein laufendes Bild. Oder wie ein Vogel, aber aus Metall. Und so redet Jesus auch vom Himmel und sagt, dass der Himmel ist wie ein großes Hochzeitsmahl. Oder wie ein großes Abendmahl. Das Reich Gottes gleicht. Und dann kommt so ein wunderbares Bild, so eine wunderbare Geschichte. Und dann können wir ganz tief eintauchen an dieser Stelle, wenn Jesus etwa sagt, dass er zum Vater geht. Warum? Um uns dort Wohnungen im Hause des Vaters einzurichten. Und er sagt, wenn ich dies fertig habe, dann komme ich zurück und hole euch zu mir. Denn ich will, dass die, die der Vater mir gegeben hat, auch dort sind, wo ich bin. Dann ist vom himmlischen Jerusalem die Rede. Wir haben einen Ausschnitt gehört vorhin in der Lesung. Ein Ort, wo es keine Schmerzen mehr geben wird und kein Leid. Und dann wird von Perlentoren gesprochen und von goldenen Gassen. Und ich lade dich ein, einfach mal durch die Bibel zu blättern und zu gucken, was die Bibel über den Himmel erzählt. Was für Herrlichkeiten, die dir da mitzuteilen hat. Wenn du Urlaub machst, dann bestellst du dir vorher auch Prospekte oder gehst ins Internet und guckst, wie sieht's denn da aus, wo ich hinfahre. Warum blätterst du nicht in der Bibel, um nachzugucken, wie denn das Ziel aussieht, das Jesus dir gesetzt hat. Und dich von diesen Bildern inspirieren und prägen zu lassen. Ich habe den Eindruck, dass wir häufig versuchen, unsere Wohnungen hier auf der Erde himmlisch einzurichten. Zumindest gemütlich. Und dass wir deswegen manchmal uns wenig auf den Himmel freuen, weil wir nicht vor Augen haben, dass es im Himmel sehr viel herrlicher ist, als in unserer Wohnung hier auf der Erde. Unvorstellbar herrlich. Und das beeindruckt mich an diesem Lied, dass dieser Mann eine Vorstellung hat von dem, was da auf ihn zukommt. Er spricht von den goldenen Gassen. Dahinter steht diese ganze Bilderflut in der Bibel, was die Großartigkeit des Himmels angeht. Er spricht von der Wohnung, die die Gnade Gottes in Gott errichtet. Ich habe das schon mal gesagt in einem anderen Zusammenhang. Früher habe ich immer gedacht, der Himmel wäre so etwas wie ein Flüchtlingslager, wo wir irgendwie kapieren. Wind und Wetter ausgesetzt sind. Und mich freut so sehr, dass Jesus sagt, ich gehe zum Vater, um euch eine Wohnung dort einzurichten. Und dann noch sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Dass Jesus an dieser Stelle sozusagen meine Identität, mein Bedürfnis, einen Raum zu haben, dass ich nicht aufgehe, sozusagen in irgendeiner himmlischen Wirklichkeit, sondern meine Identität behalte, meine Wohnung habe, meine Adresse sozusagen nehme. Und ich habe es auch schon einmal gesagt, dass Gott selber im Himmel keine Wohnung haben wird. Obwohl es sein Haus ist, hat er in seinem eigenen Haus keine Wohnung. Ich erinnere mich an meinen Vater, der sagte, meine Kinder sind mir immer willkommen zu Hause, sie können hier auch einziehen. Aber ich will meine eigene Wohnung in meinem Haus haben. Und es soll mein Haus bleiben. Kann ich auch verstehen. Aber von Gott heißt es, was steht da? Das haben wir heute gehört, von Klaas uns vorgelesen, dass Gott bei uns wohnen wird. Und wörtlich steht dort Zelt. Also wir sind im Hause des Vaters und der Vater hat eine so tiefe Sehnsucht nach seinen Kindern, dass er, so könnte man sagen, von Wohnung zu Wohnung zieht und bei uns wohnt. In diese enge und tiefe Gemeinschaft sich begibt. Es gibt keinen Tempel, kein Haus Gottes wie auf der Erde, sondern Gott wird bei uns wohnen und wir werden sein Volk sein. Oder wenn der Dichter des Liedes davon spricht, dass wir unsere Freunde dort wiedersehen werden. Das ist doch Realität, biblische Realität. Dass wir nicht irgendwie aufgehen, ja, in Luft, in einem frommen Nirvana sozusagen. Unsere Identität verlieren. Sondern, dass wir sie behalten, unsere Identität. Wisst ihr eigentlich, dass die Heilige Schrift nicht nur davon redet, dass unsere Seelen in den Himmel kommen? Sondern, dass wir als ganze Menschen in den Himmel kommen. Als ganze Menschen. Ist Jesus nur seelisch auferstanden? Oder nur geistig? Er ist leiblich auferstanden und hat seinen Jüngern sogar nach seiner Auferstehung seine Wundmale gezeigt. Seinen Körper. Das Glaubensbekenntnis, dem es früher hieß, ich weiß nicht, wie das in anderen Sprachen ist, aber in Deutschland hieß es früher im Glaubensbekenntnis, und ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Nicht nur der Tod, des Fleisches, so habe ich das noch gelernt. Das hat man abgeschafft, weil man sagt, das ist zu schwierig, Menschen zuzumuten, an die Auferstehung des Fleisches zu glauben, angesichts von Friedhöfen und Gräbern. Aber die Bibel behauptet das. Und sie sagt, so wie Christus auferstanden ist von den Toten, werden auch wir auferstehen. Gott hat ein ganz bestimmtes Programm sozusagen, Heilungsprogramm. Am Anfang steht, dass wir einen neuen Geist bekommen, wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben. Und dann wird der gute Hirte Jesus Christus der Bischof unserer Seelen. Unsere Seelen, die Welt unserer Gefühle und Empfindungen heilen. Und am Ende bekommen wir eine neue Leiblichkeit. Eine unvergängliche. Eine ewige. Und weil das so ist, werden wir uns auch erkennen. Also wenn Heidi dann nur als Seele, ja, durch den Himmel fliegen würde, würde ich sie nie erkennen, weil ich sie ja gar nicht, deine Seele ja gar nicht kenne. Sondern ich würde sie nur erkennen, wenn sie dann auch leiblich, verklärt leiblich, dort anwesend ist. Interessant ist, als die Jünger dem auferstandenen Herrn Jesus begegnen. Denk an die Emmaus-Jünger. Da erkannten sie ihn ja zunächst nicht. Er mischt sich da ein, er redet mit ihnen, er geht mit ihnen einen Weg. Aber dann erkannten sie ihn, als er mit ihnen zu Abend aß und das Brot brach, an der Art und Weise, wie er das macht. Er hat seine Identität behalten. Und natürlich, wenn wir im Himmel sind, bekommen wir eine neue, eine verklärte Leiblichkeit. Und verklärte Leiblichkeit, das heißt, alle Mängel, alle Fehler, alle Wunden und Verletzungen, all das ist nicht mehr da. Und das ist unser Problem, weil wir uns so gerne an unserem Mangel erkennen. Meistens auch, dass wir sagen, der kleine Dicke oder der mit der Glatze. Wir machen sozusagen uns an unserem Mangel fest und nicht an der Fülle, die eigentlich schon in uns drinsteckt, aber die wir noch nicht sehen können mit unseren menschlichen Augen. Und im Himmel wird es diesen Mangel nicht mehr geben. Also wir sehen unsere Freunde,
so sagt es hier der Liederdichter, völlig klar, wir werden sie wiedersehen und dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein.
Der Liederdichter ist fasziniert von Jesus. Und wenn es etwas gibt, was ihn im Himmel besonders freut, dann sind es natürlich die goldenen Gassen, natürlich auch die Freunde, die wir dort wiederfinden und natürlich auch die himmlische Wohnung, die sie erhalten. Aber das steht alles ganz stark im Schatten, wenn es denn darum geht, dass wir Jesus persönlich begegnen. Deswegen heißt es im Refrain immer wieder, und dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Nicht die Freunde, nicht die Wohnung, nicht die goldenen Gassen. Jesus und Jesus allein wird Grund meiner Freude und Anbetung sein. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, warum muss man denn unbedingt Jesus haben, wenn man in den Himmel will? Ja, das hängt damit zusammen, dass im Himmel nur Jesus eine Rolle spielt, im Zentrum steht, auf dem Thron sitzt. Und wer mit Jesus hier auf der Erde nichts zu tun haben will, hat auch im Himmel nichts zu suchen, völlig klar. Was will ich im Himmel, wenn ich mit Jesus nichts zu tun haben will? Ich brauche Jesus natürlich, um hier auf dieser Erde zurechtzukommen, durchs Leben zu gehen, die Klippen erfolgreich zu umschiffen, die das Leben so bietet, damit meine Schuld vergeben wird. Jemand da ist, der meine Sorge trägt, mich selbst mit meinen Lasten. Aber im Himmel spielt Jesus die entscheidende Rolle. Und wer mit ihm hier auf der Erde nichts zu tun haben will, der hat einfach mit dem Himmel fehl am Platz, muss man einfach so sagen. Weil überall, wo er hinguckt, er Jesus sieht, selbst im Antlitz seiner Schwestern und Brüder und seiner Freunde. Denn was passiert mit uns im Himmel? Wir werden hineingestaltet in das Bild des Sohnes Gottes, sagt der Apostel Paulus. Wir werden alle die Züge Jesu tragen, ohne dass unsere Identität dabei aufgegeben wird. Das heißt, in welches Gesicht wir auch gucken, es wird uns sofort immer wieder auf Jesus hinweisen und an Jesus erinnern, weil nicht nur wir, sondern auch unsere Schwestern und Brüder hineingestaltet worden sind in das Bild des unsichtbaren Gottes Jesus Christus. Und darum macht Gott das zu der einzigen Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Es sind nicht Leistungen und Werke. Die einzige Voraussetzung ist, dass du Jesus Christus als den Herrn deines Lebens annimmst. Die einzige Voraussetzung. Und es reicht, wenn du dir den Schächer am Kreuz anguckst, es reicht sogar, zu sagen, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich gehst. Es reicht sogar einfach, den Namen des Herrn Jesus anzurufen. Wer den Namen des Herrn anruft, sagt die Bibel, der wird errettet werden. So einfach ist es, errettet zu werden, den Namen Jesus anzurufen. Ein Leben in seine Hände zu legen, zu ihm zu übereignen. Und wer Jesus hat, der hat das Leben, das Ewige. Und der wird den Tod nicht schmecken, ob er gleich stirbe. Das wird allein Herrlichkeit sein. That will be glory to me. So hat es der alte Glory Face gesagt. That will be glory to me. Amen.